Das Generalthema ist durch einen sorgfältig ausgesuchten Referenten schon behandelt worden. Fast alle Einleitungsredner bei der Eröffnung morgens haben ebenfalls auf das Generalthema Bezug genommen. Aber der Präsident ist trotzdem der Anschauung, dass ich hier eine Rede halten soll. Das heißt also eine Rede ohne Thema, offenbar. Nun, was daraus wird, ist meist ein Potpourri aus Alpbach-anekdotischen Bemerkungen und dem, was mir sonst noch zum Generalthema einfällt. Ich bitte das also zu entschuldigen. Das geht auf das Konto des Herrn Präsidenten, der hier vor mir sitzt. Es überschneidet sich sehr stark mit dem, was schon gesagt wurde. Die Referenten pflegen sich ja nicht abzusprechen, nicht wahr? Und deshalb treten dieselben Begriffe, dieselben Vorstellungen und so weiter immer wieder auf. Aber das muss ich Ihnen nun leider zumuten. Nun, Sie wissen, zum 35. Mal jährt sich heuer das Europäische Forum Alpbach. Es begann 1945 mit dem Generalthema Wissenschaft und Gegenwart und wie man von sogenannten Altalpbachern hört, sehr viel lebendiger, interessanter, niveauvoller, als das die späteren Foren waren und sicher auch als das heutige Forum. Das ist das, was man jedes Mal hört. Sodass wir so gewissermaßen wie bei der Ökonomie eine monoton fallende Nachfragekurve, so ähnlich muss das gewesen sein. Man hört, dass zunächst philosophisch der Existenzialismus dominierte. Tirol war französische Besatzungszone. Und diese Philosophie, die leider trotz des französischen Sieges nach Frankreich importiert wurde aus Deutschland, war hier also herrschend. Er dominierte, bis der Ökonom und Sozialphilosoph Friedrich von Hayek veranlasste, dass Karl Popper nach Alpbach eingeladen wurde, und das war 1948. Dann wurde die Sache gemischt, das heißt, es wurde etwas bunter, wofür vor allem der langjährige wissenschaftliche Leiter und Vizepräsident Professor Simon Moser sorgte, der 30 Jahre lang die Geschicke Alpbachs in wissenschaftlicher Hinsicht gelenkt hat, zu unserer aller Freude. Ihm vor allem ist es zu verdanken, dass man hier jahrzehntelang eine Vielfalt philosophischer und wissenschaftlicher Gesichtspunkte vorfinden konnte, deren Verfechter in heftige Diskussionen und sogar Konflikte miteinander gerieten, mitunter so heftig, dass persönliche Beleidigungen die Folge waren. Und das Verlassen des Saales und so weiter. Ich kann das alles nicht mehr sagen. Professor Moser hat darüber im Sommer 1974 auf der 30-Jahr-Feier des Forums berichtet. Und das kann man nachlesen. Ich gehöre nicht zu den echten Altalpbachern. Ich kam erst 1955 her, also nachdem der Staatsvertrag geschlossen war, Österreich frei und neutral wurde. Das waren die 11. Hochschulwochen, die dauerten noch 22 Tage, was außerordentlich wohltuend war, im Gegensatz zu der Hektik, die wir heute haben. Die Leute hatten mehr Zeit und weniger Geld. Ich war damals junger Assistent, eingeladen von Ernst Topitsch, den wir auch oft noch gesehen haben in Alpbach, der mit dem dänischen Rechtsphilosophen Alf Ross hier ein ideologiekritisches Seminar leitete. Von da an kam ich jedes Jahr, wie viele andere auch, zum Beispiel mein Freund Fritz Markwitz, der da hinten sitzt, der auch jetzt mit mir das 25-jährige Jubiläum hat, als Teilnehmer natürlich, und habe ungeheuer als Teilnehmer profitiert vom Verkehr mit den Geistesgrößen aller Richtungen und Disziplinen. Seit ich nicht mehr reiner Teilnehmer bin, profitiere ich sehr viel weniger, muss ich sagen. Mir ging es ähnlich wie Paul Feierabend, der ja auch ein Alpbacher Gewächs geradezu ist, der bekannte Erkenntnistheoretiker, leider anarchistischer Erkenntnistheoretiker, der auch als relativer Altalpbacher gelten kann. Er war zu dieser Zeit in den 50er Jahren stets hier zu finden als Diskussionskapazität. Er stand meist nach diesem Vortrag zum Generalthema, da war damals noch Diskussion, das geht heute nicht mehr in der Kürze, der stand dann auf und zersägte das Referat des Generalreferenten, völlig in Grund und Boden, gewissermaßen als Stechfliege Gottes trat er hier auf. In seinem Buch Erkenntnis für freie Menschen, was gerade erschienen ist, verbreitete er sich über Alpbach, über den Präsidenten Otto Molden, und sagte unter anderem, während des Jahres gab es Seminare wie den Kraftkreis, im Sommer fanden internationale Konferenzen in der Alpbach statt und so weiter. Hier traf ich hervorragende Gelehrte, Künstler und Politiker und ihre schönen, aber zumeist frustrierten Frauen. Und ich verdanke meine akademische Laufbahn der freundlichen Hilfe dieser Damen und Herren, wobei er seine eigenen Fähigkeiten etwas bagatellisiert. Aber es geht dann weiter. Es wurde mir auch bald klar, dass nicht Argumente, sondern gewisse schauspielerische Talente in einer öffentlichen Debatte zählen. Um meinen Verdacht zu prüfen, griff ich in die Diskussionen ein und verteidigte absurde Ideen mit großer Selbstsicherheit. Innerlich zitterte ich vor Angst, schließlich war ich ein kleiner Student unter großen Tieren. Aber schließlich war ich Schauspielschüler und konnte so die Annahme zu meiner vollen Zufriedenheit beweisen. Soweit das Zeugnis von Feierabend. Man sieht jedenfalls, Albach ist inzwischen in die Wissenschaftsgeschichte verwickelt, geht in die Biografien der Beteiligten ein, wenn auch nicht immer in der Form wie bei Feierabend. Nicht unbedingt, weil hier neue Ideen entstanden sind, das ist ja sehr selten überhaupt der Fall, sondern weil sie vorgetragen, diskutiert und analysiert wurden. Wichtig dabei war keineswegs immer das Plenum, sondern viel wichtiger vielfach die Seminare und noch wichtiger die von Fall zu Fall organisierten Diskussionen in der Bauernstube des Böglerhofes, die zu höchst interessanten Zusammenstößen führten. Die sind auch etwas seltener geworden wegen Zeitmangel. Zum Beispiel zwischen Ernst Bloch oder Herbert Marcuse und den Marxismuskritikern aller Art, zwischen Theologen und theologiekritischen Philosophen, zwischen Positivisten und Metaphysikern und so weiter. Nun, ich fand das immer sehr nützlich, weil man die verschiedensten Standpunkte kennenlernen konnte, weil man Wissenschaftler, berühmte Wissenschaftler in Aktion sehen konnte, wo sie oft ganz anders wirken als in ihren Büchern, mal schlechter, mal besser. Mitunter konnte man sehen, wie Autoritäten von intelligenten, mehr oder weniger frechen oder sogar boshaften Assistenten und Studenten aufs Kreuz gelegt oder in Sackgassen gelockt wurden. Da gibt es vieles, was man öffentlich gar nicht sagen kann. Es wurde auch immer geschimpft über die Qualität der Vorträge, der Seminare, über die Organisation, die es keinem recht machen kann, über das Establishment, das im Böglerhof vor allem zu lokalisieren ist. Es wurde geschimpft, aber trotzdem, wer es intelligent genug anfing, der konnte hier immer profitieren. Und zwar manchmal mehr als auf wissenschaftlichen Fachkonferenzen, wenn er wirklich an einer breiteren Orientierung interessiert war und sich nicht auf sein eigenes Fach versteifen wollte. Manche tun das ja und dann ist gerade in dem Fach einer da, der ihnen nicht gefällt und dann ist es raus. Nun, Professor Moser hat die wissenschaftliche Leitung leider niedergelegt 1974. Wir haben seitdem mehrere Foren hinter uns gebracht. Diesmal haben wir das Generalthema, wie Sie wissen, der Mensch in der unvollkommenen Gesellschaft, über das sich Herr Kollege Atteslander schon verbreitet hat. Nur noch einige Bemerkungen dazu, damit die Rede nicht allzu kurz wird. Warum dieses Thema, warum die ständige Betonung der Unvollkommenheit der Gesellschaft? Dass wir in einer unvollkommenen Gesellschaft leben, ist uns allen ständig bewusst. Daran brauchen wir nicht erinnert zu werden. Auch die Gesellschaft, die sich hier alljährlich versammelt, nimmt in vollem Umfang natürlich an der Unvollkommenheit teil. Man braucht so etwas kaum zu betonen, wenn nicht die Idee der Vollkommenheit der Gesellschaft in der menschlichen Geschichte außerordentlich unheilvolle Wirkungen gehabt hätte. Sie ist in der Form, wie sie in unserem Kulturbereich wirksam wurde, eine ursprünglich religiöse Idee der christlich-jüdischen Tradition entstammt. Die vollkommene Gesellschaft, um die es hier geht, ist gewissermaßen das Reich Gottes auf Erden, die Wiederkehr des Paradieses, wie das zum Beispiel Ernst Benz auf dem 8. Salzburger Humanismusgespräch sehr gut geschildert hat. Nach allem, was wir wissen, lebte Jesus ja mit einer Naherwartung in Bezug auf das Reich Gottes, das zu seinen Lebzeiten noch kommen sollte. Matthäus 4, 17, tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Dieser Umstand hat zu einem erheblichen theologischen Problem geführt, nämlich zu dem der Parousieverzögerung, einem Problem, was übrigens der Kommunismus geerbt hat. Und die Entdeckung, dass sich Jesus hier in einem fundamentalen Punkt geirrt haben muss, gehört zu den entscheidenden Erkenntnissen der protestantischen Leben-Jesu-Forschung. Einer der bedeutendsten protestantischen Theologen, nämlich Albert Schweitzer, hat aus diesem Umstand ganz drastische glaubenskritische Konsequenzen gezogen, während die heutige Theologie sich meist die Sache etwas leichter macht. Es ist eine Theologie ohne Tränen, wie man sie in den dicken Büchern des berühmten Theologen Küng immer wieder findet. Nur wie dem auch sei, wichtig ist, dass die betreffenden religiösen Ideen in der abendlichen Geschichte wirksam geworden sind in politisch-theologischen Träumereien und in revolutionären Aktionen, die aus diesen Träumereien entstanden sind. Sind also nicht nur in der Philosophie wirksam geworden. Sie sind in mehr oder weniger vulgarisierter Form über die ganze Erde verbreitet und sind politisch von ungeheurer Wirkung gewesen in den totalitären Bewegungen. Auf das sind ja schon viele Redner eingegangen. Die Idee der vollkommenen Gesellschaft, wie sie heute in den verschiedensten Versionen verbreitet ist, ist also Ausfluss einer säkularisierten religiösen Vorstellung. Das alles ist natürlich inzwischen unzählige Male gesagt, auch glaube, in diesem Raum schon. Also nichts Neues. Weder die Analyse ist neu, noch die Kritik. Aber bestimmte Ansprüche, die im Rahmen dieser Kritik in letzter Zeit erhoben wurden, verdienen doch vielleicht hervorgehoben zu werden. Es handelt sich vor allem um den Anspruch, man müsse aus diesen Fehlentwicklungen ganz bestimmte Konsequenzen ziehen. Besonders die Konsequenz, dass es notwendig sei, zur ursprünglichen Version dieser Eschatologie zurückzukehren. Man müsse, so meinte Josef Ratzinger, der heutige Münchner Kardinal, auf diesem erwähnten Salzburg-Humanismus-Gespräch, hier auf den positiven Gehalt der Eschatologie verweisen. Eschatologie behaupte, zusammen mit der inneren Unvollendbarkeit der Geschichte, ihre Vollendbarkeit freilich außerhalb ihrer selbst. Aus der Logik dieses Gedankens, so meint er weiter, ergebe sich, dass die Abweisung des chiliastischen Versuchs und das Festhalten der Eschatologie als Eschatologie die einzige Möglichkeit sei, überhaupt Geschichte als sinnvoll festzuhalten. Geschichte, so meint der Kardinal, sei entweder sinnlos oder sie habe selbst Sinn dadurch, dass sie sich transzendiere. Daraus folge, dass die Eschatologie als Garant des Sinnes in der Geschichte fungiere. Kurzum, die Botschaft ist, man solle zurückkehren zu einer transzendenten Verankerung unserer Ideale. Dabei wird die Frage, inwieweit damit wirklich eine Sinngarantie für die Geschichte erreicht werden kann, nicht einmal ernsthaft in Angriff genommen. Und das Problem des unendlichen Regresses in Bezug auf einen solchen Sinn und seine Begründung, das hier auftaucht, wie bei allen Philosophienfragen, kommt nicht einmal ins Blickfeld. Ebenso wie auch bei Küng, den wir leider vergeblich schon oft eingeladen haben übrigens, der vielleicht dann das Gegenteil hier begründen würde. Und im Einleitungsaufsatz von Oskar Schatz zu dem Buch über dieses Humanismusgespräch wird für das Verdikt des Wunschdenkens, das sich heute nicht nur gegen Utopie, sondern auch gegen die Religion richte, ein positivistisch verengter Realitätsbegriff verantwortlich gemacht, für den nur das wirklich sei, was greifbar, messbar, wägbar und in widerspruchslosen Sätzen formulierbar sei. Man sieht, das alte Positivismus-Klischee muss wieder herhalten, wie in der Zeit der Studentenrevolution auf Seiten der Neomarxisten. Und damit man weiß, um was es da geht, fehlt auch nicht der Hinweis auf den kritischen Rationalismus, der in der schlichten Weise, wie das Habermas seinerzeit getan hat, subsumiert wird unter Positivismus. Man könnte sagen, eine schwarz-rote Koalition, die da von beiden Seiten auf uns zukommt. Und vorher liest man ganz im Sinne des Ratzingerschen Plädoyers, ausschließlich die religiöse Eschatologie könne die Utopie an ihre Endlichkeit erinnern und ihre Funktion bestehe vor allem darin, die hybride Lüge der revolutionären Utopie zu entlarven. Das universale Reich des Friedens, der Gerechtigkeit und Harmonie sei bereits in dieser Welt realisierbar. Nun, dieses ausschließlich, das da verkündet wird, dieser unverschleierte Monopolanspruch des theologischen Denkens ist allerdings schwerlich einsehbar, wenn man die geistesgeschichtlichen Zusammenhänge berücksichtigt. Denn faktisch stammt die wirksamste Kritik keineswegs aus dem religiösen Bereich und die Attacken gegen den nicht theologisch fundierten Fallibilismus, den Glauben an die menschliche Fehlbarkeit der liberalen Tradition, vertragen sich schlecht mit einigen unangenehmen Tatsachen der Kirchengeschichte, die heute jeder kennt. Wie dem auch sei, es gehört zu den auffallendsten Zügen der heutigen Weltsituation, dass die politisch wirksamsten Systeme der Weltorientierung mit der Idee der vollkommenen Gesellschaft verbunden sind, einer Idee also religiösen Ursprungs. Diese utopische Hintergrundidee ideologischer Auffassung ist in der westlichen Welt als Grundlage von Deutungen wirksam, die den Kapitalismus als Durchgangsstadium zu einer klassenlosen Gesellschaft charakterisieren. Sie wirkt im Osten als Rechtfertigung etablierter Herrschaftssysteme despotischen Charakters, die sich selbst als Vorstadien einer solchen Gesellschaft, klassenlosen Gesellschaft betrachten. Und sie inspiriert die revolutionären Bewegungen der Dritten Welt zu Aktionen, die die Restbestände kolonialer Herrschaft beseitigen sollen. Angesichts der Tatsache, dass alle gegenwärtigen Gesellschaften den Stempel großer Unvollkommenheit an sich tragen und dass auch von den Nächsten nichts anderes zu erwarten ist und dass die durch die erwähnten Deutungssysteme inspirierten Änderungen meist neue Mängel mit sich bringen, nicht selten sogar eine drastische Verschlechterung der Lebenssituation in den betreffenden Ländern, ist man berechtigt, die Frage nach den Möglichkeiten, sich in einer unvollkommenen Gesellschaft einzurichten, für wichtig zu halten. ebenso wie die Frage einer vergleichenden Bewertung derartiger Gesellschaften, unabhängig von utopischen Zukunftsansprüchen, die schwer zu beurteilen sind. Nun, mit diesen Problemen wird sich eben wahrscheinlich das Forum teilweise befassen, und ich betrachte damit meine Aufgabe als wenigstens teilweise und sehr unvollkommen gelöst. Ich übergebe das Wort an meinen Freund Fritz Neb, der die Konstituierung der Arbeitsgemeinschaften hier vornehmen wird.
Meine Damen und Herren, ich habe jetzt die große Freude, im Namen des Österreichischen College den Herrn Bundespräsidenten und Frau Dr. Kirchschläger hier zu begrüßen, der anlässlich der 35-Jahr-Feier des Europäischen Forum Alpbach heute das Wort ergreifen wird. Ich möchte weiter den Herrn Ministerpräsidenten Thorn und seine Frau herzlichst begrüßen, die Sie ja schon heute bei der Diskussion kennengelernt haben, und freue mich sehr, dass beide hier in Alpbach heute mit uns zusammen sind. Ich begrüße weiter den Herrn Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten und Frau Dr. Paar und freue mich sehr, dass Sie hier oben sind, nachdem wir schon so viele gemeinsame Arbeiten in den letzten Wochen mit dem Dialogkongress gemacht haben. Ich darf hier ein Telegramm des österreichischen Bundesministers für Wissenschaft und Forschung, Dr. Hertha Firnberg, an das österreichische College zur Verlesung bringen. Das Europäische Forum Alpbach feiert heute sein 35-jähriges Bestehen. Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, nach Jahren des Schreckens, der Vernichtung und der Inhumanität, setzte das kleine Tiroler Bergdorf durch die Abhaltung der ersten internationalen wissenschaftlichen und kulturellen Begegnung eine zukunftsverheißende Initiative für eine Welt, die den Frieden ersehnte und erhalten wollte. Die geistige Begegnung, der offene Dialog und der gemeinsame Wille aller, die in den vergangenen 35 Jahren in den Tagungen des Europäischen Forum Alpbach teilgenommen haben, um ihren Beitrag zur Lösung der großen Probleme der Menschheit zu leisten, haben das Europäische Forum und den Ort Alpbach zu einem Symbol für den weltweiten wissenschaftlichen, kulturellen und politischen Dialog im Interesse des Friedens gemacht. Ich bin überzeugt, dass das Europäische Forum Alpbach auch in den kommenden Jahren diese Aufgabe in bewährter Form erfüllen wird. Dr. Hertha Firnberg, Bundesminister für Wissenschaft und Forschung. Ich darf jetzt zunächst noch unserer Freude besonders Ausdruck geben, dass die Frau Bundespräsidentin auch mitgekommen ist und wir hier einen kleinen nun der Frau Ministerpräsidentin Thorn, eine Jugendstadt erreicht, die schon hier war genannt, bevor die Ministerpräsidentin war. Und das ist die Menschen hier aus der Schule. Ich darf Frau Minister Paar herzlich danken, dass sie auch gekommen ist. Meine Damen und Herren, es werden jetzt freundlicherweise drei Herren zu dem heutigen 35-jährigen Jubiläum von Alpbach sprechen. Zuerst Herr Universitätsprofessor Dr. Karl Albert. Dr. Hans Albert, bitte, Moment, Karl Albert wäre ein Fehler. Aber er hört es eh nicht, weil er gerade vertieft ist in ein Gespräch. Also, lieber Hans Albert, du bist nicht der Karl, sondern der Hans. Der Hans Albert wird zuerst sprechen als alter Alpbacher und als unser wissenschaftlicher Hauptberater. Dann wird der Herr Bundesminister Dr. Paar so freundlich sein zu sprechen und zum Schluss werden wir die Freude haben, den Herrn Bundespräsidenten hier sprechen zu hören. Ich darf noch besonders begrüßen den Herrn Landeshauptmann Dr. Prior, der heute heraufgekommen ist, den wir schon von früheren Veranstaltungen hier oben sehr gut kennen. Danke. Applaus
Sehr verehrter Herr Bundespräsident, meine Damen und Herren, der Herr Präsident des Österreichischen College, Professor Otto Molden, der der Ansicht ist, dass ich heuer nicht genügend in Erscheinung getreten bin, in Altbach jedenfalls nicht an den richtigen Stellen und vielleicht auch nicht zu den richtigen Zeiten, hat mich gebeten, ein paar Worte an Sie zu richten, aber nur ganz kurz. Und zwar in meiner Eigenschaft als relativer Altalpacher und als Dauerteilnehmer, der dann nach langjähriger Anwesenheit gewissermaßen durch Zufall an ein Amt geraten ist, wie das nicht nur in Österreich häufig vorkommt. Ich soll über ein Thema reden, das ich zu Beginn schon einmal behandelt habe, 35 Jahre Altbach, und bitte daher alle die um Verzeihung, die mich damals schon gehört haben. Ich habe keine neuen Gedanken. Das ist eigentlich ein Thema für einen Zeithistoriker, aber das bin ich nicht, das wissen Sie ja. Nun, 35 Jahre Altbach. Altbach, das Europäische Forum, begann, wie Sie wissen, 1945 unter außerordentlich schwierigen Umständen. Diese schwierigen Umstände können Ihnen im Einzelnen von den heute anwesenden Gründern bzw. den absoluten Altalpachern im Einzelnen erläutert werden. Die Unterscheidung zwischen absoluten und relativen Altalpachern will ich Ihnen ersparen, weil sie philosophisch sehr schwierig ist und die werden wir vielleicht im nächsten Mal behandeln. Als ich hier 1955 das erste Mal auftauchte als junger Assistent, waren die Gründerjahre schon Legende. Man hörte schon damals, dass die geistige Spannung merklich nachgelassen habe, dass aber dafür die Moral der Teilnehmer sich erheblich verbessert habe. Ähnliche Gerüchte habe ich dann in jedem Jahr, in 25 Jahren gehört, sodass man erstaunt sein muss, dass das Forum immer noch existiert und sogar mehr Leute anzieht als je zuvor. Damals, beim ersten Mal, fielen mir sofort zwei Persönlichkeiten auf, die eigentlichen Gründer. Die eine durch ihre ins Auge fallende Energie, ihre durchdringende Stimme, die über den Lautsprecher im ganzen Dorf zu hören war, das ist jetzt abgeschafft worden wegen der Fremden, die da kommen, und seine Omnipräsenz oder seine multilokale Existenz. Der damalige und heutige Präsident Otto Molden, der damals noch in kurzen Hosen herumlief und im Jakober Zimmer 1 residierte, nicht in dem feinen Böcklerhof. Ich weiß nicht, ob der schon da war, der Böcklerhof, kann mich nicht recht erinnern. Der andere, eine echte Führernatur, schon damals unbelehrbar, aber unbezahlbar, könnte man sagen. Ja. Der andere, Professor Simon Moser, damals Vizepräsident, der heute wieder unter uns weilt. Ich möchte ihn auch im Namen des Präsidiums sehr herzlich begrüßen. Wir freuen uns sehr. Wir freuen uns sehr, dass er zu uns gekommen ist. Was mir noch auffiel, war die Tatsache, dass beide offensichtlich gänzlich verschiedene und sogar unvereinbare Zielsetzungen verfolgten, sodass mir sofort klar wurde, dass dieses Unternehmen kurz vor seinem Zusammenbruch stand. Der eine wollte von hier aus Europa vereinigen, das ist leider noch nicht ganz gelungen, wie wir heute erfahren haben, aber das liegt wohl daran, dass noch nicht alle Ministerpräsidenten durch die Schule Alpas gegangen sind. Die erfreuliche Ausnahme ist Gaston Thorn und der abwesende Giscard d'Estaing, der ja, weiß man, das habe ich heute erst erfahren von Hoffmann. Der andere wollte eine Berguniversität gründen, was erstaunlicherweise nahezu erreicht wurde, obwohl die Seminare nicht ganz auf den Bergspitzen stattfinden. Das würde zu viel Zeit erfordern. Dass der Zusammenbruch des Unternehmens immer noch bevorsteht, ist vermutlich nur dialektisch zu erklären und für diese Art Erklärung bin ich leider nicht zuständig. Den Professor Molden haben Sie alle kennengelernt, ich will auch nicht weiter über ihn reden, aber Professor Moser, den kennen viele von Ihnen noch nicht und daher will ich ein paar Worte über ihn sprechen. Simon Moser war 30 Jahre lang als wissenschaftlicher Leiter hier tätig und hat die Geschicke der Wissenschaft in Altbach gelenkt. Er hat zusammen mit dem Präsidium dafür gesorgt, dass hier ein liberales und tolerantes geistiges Klima herrschte. Er hat dafür gesorgt, dass hier die verschiedensten entgegengesetzten Gesichtspunkte zur Geltung kommen konnten, aus allen Bereichen der Wissenschaft, aus allen philosophischen Disziplinen. Er hat ja auf seinem Vortrag bei der 30-Jahr-Feier vor ein paar Jahren diese 30 Jahre seiner Tätigkeit sehr ausführlich geschildert. Was die wissenschaftliche Seite angeht, lebt Altbach gewissermaßen von dem Kapital, das er geschaffen hat. Wir sind nur noch um Substanzerhaltung bemüht, betriebswirtschaftlich ausgedrückt.
Ich bin, wie gesagt, immer als Teilnehmer hergekommen und habe davon ungeheuer profitiert. Der Präsident meint zwar, dass das auf meine Faulheit zurückzuführen ist, dass ich hier kein Seminar geleitet habe, das war bloße Klugheit. Ich habe in jeder Hinsicht profitiert, nicht nur in wissenschaftlicher, auch in künstlerischer, wenn man die Tanzkunst dazu rechnen will, in familiärer, ich habe meine Frau hier kennengelernt, meine Kinder sind relative quasi Alt-Alpbacher und hier laufen übrigens noch sehr viele Kinder dieser Art herum, zum Teil ist ihre... Zum Teil ist ihre Herkunft nicht ganz bekannt. Ich habe es wie viele andere außerordentlich bedauert, dass Professor Moser die wissenschaftliche Leitung niedergelegt hat, die er mit so großem Erfolg innehatte. Und möchte ihm heute auch im Namen des Präsidiums und aller Kollegen noch einmal herzlich für alles danken, was er für Alpbach getan hat. Wie viel das war, haben wir erst gemerkt, als ein Nachfolger gesucht wurde, denn es hat sich herausgestellt, dass heute keiner mehr in der Lage ist, die Arbeit zu übernehmen, die mit seinem Amt verbunden war. Keiner ist mehr imstande, so viel Zeit in die Vorbereitung der wissenschaftlichen Veranstaltungen zu investieren, wie Simon Moser das getan hat. Seine Stelle ist also vakant geblieben und die Arbeit wurde aufgeteilt auf mehrere Personen. Viele vermuten, ich sei der Nachfolger, aber das ist ein Irrtum. Ich bin nur eine von den Personen. Alpbach ist inzwischen in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen, das habe ich ja schon zu Beginn der Hochschulwochen dieses Europäischen Forums erwähnt. Ich bin auf die autobiografischen Bemerkungen des bekannten aus Wien stammenden Wissenschaftsphilosophen Paul Feyerabend eingegangen, der seinen Denkstil, der eine Fusion von scharfsinniger Analyse, rhetorischer Polemik und Theater darstellt, wohl hier entwickelt hat. Ich hatte wie viele der anwesenden Altalpbacher jahrelang das Vergnügen, ihn hier in Aktion zu sehen, als Stechfliege Gottes gewissermaßen, also offizielle Opposition, wie der Pater Leppich in, naja, das kennen die meisten nicht, mit demselben Erfolg. Ist natürlich nur ein Beispiel für die geistigen Auswirkungen dieses komplizierten und vielseitigen Unternehmens, das hier in jedem Sommer stattfindet. Über andere Auswirkungen möchte ich hier nicht sprechen, weil sie die Intimsphäre bekannter Persönlichkeiten berühren. Als relativer Altalpbacher und Dauerteilnehmer wünsche ich dem Unternehmen jedenfalls weiter viel Erfolg. Möge es nicht vorzeitig zusammenbrechen.
College für Ihre Worte zu danken, die wir als besonderen Auftrieb in unserer Arbeit betrachten, die wir aber zugleich auch als eine Anerkennung für unsere zweifellos mangelhafte und in vieler Hinsicht einer Verbesserung bedürfenden Arbeit ansehen. Ich danke vielmals für diese Worte und ich glaube, sie werden für uns ein wichtiger Ansporn für unsere kommende Arbeit sein. Das Gleiche gilt auch für Ihre Worte, Herr Bundesminister. Ich möchte Ihnen herzlich danken, dass Sie sich so befasst haben mit der Problematik von Alpbach. Und ich möchte schließlich meinem Freund Hans Albert danken, dass er im Anfang so nett über unsere vergangenen 25 Jahre gesprochen hat. Ich möchte jetzt noch, wenn Sie erlauben, zwei Herren besonders danken, die wirklich für die Arbeit hier in diesem Dorf, für unsere Arbeit hier besonders viel geleistet haben. Und zwar einerseits Professor Simon Moser. Herr Professor Moser, kommen Sie doch heraus einen Moment, bitte. Professor Moser, ohne seine Mitwirkung wäre Alpbach nicht möglich gewesen. Und er hat, bitte sehr, Professor. Und er hat durch viele Jahrzehnte die wissenschaftliche Arbeit hier bestimmt und überhaupt die Arbeit in Alpbach. Ganz wesentlich. Ich danke Ihnen ganz besonders. Und zweitens möchte ich dem zweiten Bruder Moser, nämlich dem Bürgermeister von Alpbach, herzlich danken, dass er uns so lange hier ertragen hat. Es ist nicht ganz einfach hier mit uns, wir wissen das. Und ich glaube, das Dorf Alpbach, und damit gilt mein Dank auch den Alpbachern, dem Gemeinderat und allen anderen, die unsere Freunde geworden sind in den letzten 35 Jahren, für ihre Bereitschaft, das mitzumachen oder zumindest mit anzusehen, was hier vor sich geht, was ihnen sicher im Anfang sehr fremd war. Ohne diese Mitarbeiter Alpacher, ohne die Mitarbeit dieses Tales wäre unsere Arbeit unmöglich gewesen. In diesem Sinne also danke ich den Alpachern und dem Bürgermeister Moser. Und zum Schluss für Sie möchte ich Ihnen allen danken, dass Sie diese 12 Tage hier ausgehalten haben. Danke vielmals.